Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Ja, hallo, einen schönen guten Abend und willkommen zu Ihrem Vorgebirgsmagazin im Studio Merten.
Unser Thema heute: Lebenswege und niemals geht man so ganz. Eine Abschiedssendung über und mit unserem Studio Merten-Moderator Pater Bernhard Fenske.
Tja, und am Mikrofon sind heute Abend für Sie Gunni Konopka
und Rolf Offer.
Tja, lieber Bernhard, wir haben es eben bereits angesprochen, das Thema unserer heutigen Sendung: Lebenswege, niemals geht man so ganz. Wo begann dann eigentlich dein Lebensweg?
Ja, erstmal schönen guten Abend. Mein Lebensweg begann in der DDR, in Osterwiek im Harz. Nicht, dass ihr jetzt wieder auf Harzer Knaller oder sowas kommt, ne? 1959, 10. Februar. Und das war übrigens ein Fastnachtsdienstag, was sich dann später auch ein bisschen auswirken sollte. Ja, dann habe ich, so wie alle anderen, Schule gemacht, Abitur gemacht und bin dann in Erfurt ins Theologiestudium gegangen. Das habe ich sogar geschafft. Und 1983 im Sommer bin ich dann in Leipzig zu den Dominikanern gekommen.
Bist du von Kindesbeinen schon so erzogen worden, dass du zum Theologiestudium gekommen bist, oder aus welchem Grund?
Nein, meine Mutter hat gemeint, ich sollte erstmal was Vernünftiges machen, dann könnte ich immer noch Priester werden. Aber,
hast du das denn gemacht?
Nein, ich habe gleich nach dem Abitur Griechisch und Latein nachgeholt. Das gab es ja an dieser erweiterten Oberschule in der DDR nicht. Und dann bin ich sofort nach Erfurt gegangen, sehr zum Missfallen meiner Mutter, aber am Ende war sie doch ausgesöhnt damit.
Wann kam denn endlich der Gedanke, mal Priester zu werden? Warst du eigentlich vorher auch schon aktiv, katholische Jugend oder Ministrant, oder wie kam das Ganze?
Ich war Ministrant, Jugend oder Verbandsarbeit gab es ja in der DDR so nicht. Aber so die Überlegung kam in der 11. Klasse. Ja, aber so richtig ernsthaft habe ich das eigentlich nie in Erwägung gezogen, weil ich mich nicht für so fromm gehalten habe.
Wir hatten im Vorgespräch eben ganz kurz angerissen, du hast auch mal geboxt in deiner Jugendzeit. Wie lässt sich das denn mit dem Beruf, mit dem jetzigen Beruf vereinbaren?
Also als ich geboxt habe, musste ich das tun, und zwar in der Schule. Wir mussten eine Kampfsportart lernen und das war eben bei uns das Boxen. Aber ich habe dann für die spätere Zukunft dann das Durchboxen dadurch auch gut gelernt, ja. Allerdings auch das Einstecken.
Hat sich also dieses Hobby doch gelohnt, ja?
Nein, es war bitte kein Hobby, es war Zwang. Nee. Und nach der Schule, wie gesagt, im Theologiestudium, da habe ich dann schon angefangen, so das eine oder andere Mal mir auch ein bisschen Ärger einzuhandeln, aber das gehört wohl irgendwie mit dazu.
Du sagst, das eine oder andere Mal ein bisschen Ärger mit einzuhandeln, das spielt vielleicht schon auf die Zeit hier in Walberberg hin, liege ich da richtig?
Ja, so ganz,
aber ich denke, dass
da kommen wir später,
vielleicht nochmal drauf.
Ja. Wie ging das denn jetzt eigentlich nach deinem Theologiestudium weiter, Bernhard?
Ja, dann bin ich Novize geworden in Leipzig, bin in Leipzig eingetreten, das war das einzige Dominikanerkloster in der DDR. Und nach dem Noviziat bin ich dann erstmal 3 Jahre in eine Warteschleife geschickt worden.
Geschickt worden? Was
heißt
das denn?
Ja, ich wurde schon öfter mal geschickt. Ja. Also, das heißt, ich musste so ein bisschen noch
Du warst also von Anfang an schon so ein bisschen rebellisch,
ja,
was man dir heute noch nachsagt.
Wird mir nachgesagt. Ja. Nein, eigentlich bin ich ein Lieber. Aber habe dann 3 Jahre Praktikum gemacht im Süden Leipzigs. Und dann bin ich nach Neuzelle gekommen, das ist bei Frankfurt-Oder, da habe ich den letzten Schliff zum Priester gekriegt und nach der Priesterweihe war ich dann 3 Jahre Kaplan in Leipzig-Grünau und das war genau auch zum Leipziger Herbst.
Du sprachst jetzt eben schon an Dominikaner Kloster in Leipzig. Ist das denn normal, dass man nach einem Studium, Theologiestudium, erst ins Kloster geht, oder war das?
Das ist ganz unterschiedlich.
Ist ganz unterschiedlich.
Je nachdem, wie man sich da irgendwo kennenlernt. Also ich habe die Dominikaner während des Studiums kennengelernt und ich fand die Jungs eigentlich völlig in Ordnung.
Und hast dich damals schon für diesen Orden entschieden, oder?
Nee, eigentlich wollte ich ja erst zu den Franziskanern, aber die haben dann angefangen zu drängeln, dass ich ins Noviziat gehe. Und da ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, lasse ich mich ungern drängeln. Und dann habe ich mich umgeschaut, ob es noch was anderes gibt.
Aber dass du mal zu einem Orden gehst, das war für dich klar, ja?
Ja.
Also du wolltest nicht freier Priester werden oder Kaplan irgendwie an der Pfarrei?
Nee, das war nicht so meine Vorstellung, weil ich brauche irgendwie Gemeinschaft. Also mit allen ihr Fürs und Widers, aber ich bin halt im Internat auch groß geworden in der Abiturstufe und das hat mich schon sehr geprägt. Also Gemeinschaft ist schon wichtig.
Du bist doch ein sehr aktiver Mensch, so wie wir dich in den letzten Jahren kennengelernt haben. Ist denn da im Kloster nicht die Gefahr, dass du zu sehr in die Gemeinschaft eingebunden bist und dass du gar nicht so an die Arbeit rankommst, die du dir vorstellst? Du möchtest doch immer irgendetwas tun, etwas erneuern, etwas richtigstellen.
Die Dominikaner haben Gott sei Dank immer darauf auch Rücksicht genommen. Es ist eigentlich bei uns auch im Noviziat so vorgesehen, dass man schaut, welche Fähigkeiten hat der, wo kann der richtig gut eingesetzt werden. Weil, also wenn man nicht zum Beispiel zum Geldmenschen gemacht hätte, was weiß ich, Prokurator oder sowas, da wären wir dann wirklich arm geworden. Nein, also eher die anderen Sachen. Ich habe sehr gern mit Kindern gearbeitet und das habe ich eigentlich die ganze Zeit immer gemacht.
Was hast du denn am Einzelnen gemacht mit Kindern? Warst du da in der Jugendarbeit tätig, oder?
Ach nö, also vor allem Religionsunterricht, den gab es ja in der DDR nicht in der Schule, den haben wir ja selber gemacht im Pfarrhaus. Das war was ganz Wichtiges und dann eben Einführung in die Kommunion, Firmenbegleitung und all diese Dinge, die also da so anlagen.
Du warst also da in der Pfarrei tätig, ja?
Ja,
für eine Pfarrei zuständig.
Bis Weilberberg war ich immer in Pfarreien tätig.
Du hast also das richtige Klosterleben erst in Weilberberg?
Nein, nein, die Klöster waren immer mit der Pfarrei verbunden. Also ob das Leipzig war, ob das Berlin war, da war am Kloster direkt eine Pfarrei und da war ich auch tätig.
Jetzt hast du aber damals in der DDR auch schon irgendwie Sachen gemacht. Ich würde mal sagen, die waren etwas unnormal, ja. Du hattest auch mal...
Aufmüpfig.
Ja, aufmüpfig.
Kann man schon sagen.
Ich meine, ich habe gehört, du hast auch mal eine Zeit eine ganz besondere Wohnung im Wald irgendwo gehabt.
Das war, mein Lieber, nicht zu DDR-Zeiten.
Nein, war das nicht zu DDR-Zeiten.
Das war vor Weilberberg.
Also,
bevor ich hierher kam, habe ich noch über ein Jahr im Wald gelebt, ja.
Und das
da kommen wir noch später drauf.
Das nennt man dann Auszeit, oder was?
Ja.
Die man sich dann nehmen kann.
Sabbatzeit, Auszeit. Man macht eine Pause und vielleicht sollten wir jetzt auch eine machen.
Ja, machen wir auch mal eine Auszeit.
Gut. Das ist eine gute Idee. Ja, Pater Bernhard, vor der Musik fiel das Stichwort Leipzig. Du bist also doch wahrscheinlich voll mit drin gewesen bei den Ereignissen zur Wende. Oder irre ich mich da?
Nein, ich war aber am Anfang aus Feigheit nicht in der Nikolaikirche und und dann kamen Leute.
Noch nicht einmal aus Neugierde?
Nee. Also ich bin halt ein richtiges DDR-Kind gewesen, hatte Schiss vor der Stasi, wir hatten schon in der Schulzeit einige Berührungspunkte und dann kam jemand aus der Pfarrei und hat gesagt, wenn du jetzt hier nicht in die Nikolaikirche gehst, dann glauben wir deinen Predigten nicht mehr. Also musste ich ja und so war ich am 18. September und am 2. Oktober richtig im Leipziger Erbster mit dabei. Das war eine sehr aufregende Zeit, also für jemanden, der in der DDR groß geworden ist, solche Demonstrationen zu erleben, das war schon was Atemberaubendes.
Das war auch noch atemberaubend für mich. Ich bin im November in der DDR gewesen, in Leipzig. Und ich war so fasziniert von der Nikolaikirche.
Ja, dann würde ich sagen, unterstützen wir unsere Gunni jetzt erstmal.
Genau.
Sie hat momentan ein kleines Problem, aber sie ist heute etwas erkältet. Gönnen wir es ihr. Wie ging es denn dann weiter, Bernhard? Also Nikolaikirche, Leipzig, dann kam die Sache Berlin, ja?
Dann kam erstmal die Wende. Das war ja für mich so also ein ganz einschneidendes Erlebnis, als damals die Frau Bergmann-Pohl gesagt hat, hiermit ist die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik aufgelöst. Ich meine, ich habe 30 Jahre in dem System gelebt. Ich habe geheult, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor dem Fernseher gesessen, habe geheult, ne? Weil irgendwie ein Stück Geschichte zu Ende war und die Wende auch etwas zu plötzlich kam, sodass man auch keine Trauerarbeit leisten konnte. Auch wenn ich etwas nicht wollte, aber ich habe ja 30 Jahre da gelebt und das ging dann alles sehr schnell und sehr plötzlich. Und 1991 kam dann mein Provinzial, der Karl Mayer, und fragte mich, wie es mir geht. Da muss man immer vorsichtig sein, wenn die Chefs fragen, wie es einem geht. Und er kam dann an und meinte, ob ich nicht nach Berlin wollte als Studentenpfarrer. Naja, und dann habe ich gesagt, gibt keinen Grund und habe ja auch das Gehorsamsgelübde abgelegt, aber es gibt auch keinen Grund, in Leipzig bleiben zu wollen, wenn ich jetzt einfach mal versetzt werde. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, war dort 2 Jahre Studentenpfarrer und bin dann also quasi reumütig wieder in die Pfarreiarbeit zurückgekehrt, weil das war mir also eher was, so mit Kindern arbeiten und so.
Ja, was macht denn Studentenpfarrer?
Ein Studentenpfarrer hat normalerweise die religiöse Begleitung der Studierenden unter sich, aber da war mehr so eine Sitzungsmentalität. Man hat da sehr viel Spaß an langen Sitzungen gehabt und ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich gehe lieber wieder in die Pastorale, in die ganz normale. Und das war auch schön so. Und wir waren ein super Team damals in der Pfarrei und hatten das auch ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mit Kindern gearbeitet. Sterbebegleitung habe ich gemacht und hauptsächlich auch mit Obdachlosen gearbeitet.
Das war aber... Das war aber, ja, jetzt bin ich richtig
jetzt
da drin.
Bist du jetzt wieder da. Ja.
Das war aber nach wie vor in Berlin.
Ja, war alles in Berlin. Ja. Das war also für mich auch ein neuer Horizont. Ich bin ja nach Moabit gekommen. Das war natürlich für so einen Menschen, der wo Leipzig noch kannte und Erfurt, aber so diese raue Szene in Moabit, das war schon spannend. Aber wir Dominikaner sind eigentlich immer irgendwo in Spannungsfeldern gerne dabei.
Da wären wir doch schon fast wieder bei dem Thema Walberberg. Aber bevor wir das ansteigen, du hast uns vorhin noch was erzählt von der Auszeit.
Sabbat.
Was ist das ganz genau?
Also ich war seinerzeit 40 und habe gedacht, du musst doch nochmal irgendwas anderes machen. Und habe gedacht, kannst du das eigentlich so mal auf sehr einfachem Niveau leben? Also ich habe dort Freunde im Havelland und habe dort dann also 14 Monate gelebt, ohne Strom, ohne fließend Wasser, Landwirtschaft gelernt und viele andere interessante Dinge.
Ja, aber du warst doch gewöhnt, jetzt ständig in der Kirche zu arbeiten und jetzt plötzlich diese Auszeit.
Ja, der Abstand hat mir geholfen, da wieder richtig zurückzufinden und zu merken, dass mir das fehlt. Und deswegen bin ich auch gern da nach Walberberg gekommen.
Gut, dann nehmen wir jetzt auch noch mal ein bisschen Abstand von der Sache und hören uns noch mal etwas Musik an. Ja, heute Abend bei uns im Studio unser Kollege und Pater Bernhard Fenske. Lieber Bernhard, wir haben eben ja den Titel gehört, er spielte etwas vom Paradies. Und du hast ja auch im Vorgebirge, glaube ich, ein kleines Paradies vorgefunden, ja?
Das ist wohl wahr. Ich habe mir das ja nie träumen lassen, dass ich mal, ich bin zwar ein Dorfkind, aber dass ich mich in diesem Dorf dann so schnell wieder einleben kann und die Leute mir so entgegengekommen sind, das war schon ist eigentlich noch was sehr Paradiesisches.
Und das ist für die Walberberger schon allerhand, dass sie dich so schnell akzeptiert haben. Die sind nämlich Fremden gegenüber, sonst ein bisschen zurückhaltend, aber ich finde das so toll, dass ganz Walberberg wütend ist und traurig, dass du gehst. Und du willst ja nicht gehen, du musst gehen. Warum?
Ja, das hängt ein wenig mit der Geschichte unseres Hauses zusammen. Da werde ich mich aber jetzt nicht zu drüber äußern. Aber es hat was mit unserem Gelübde des Gehorsams zu tun. Und das ist so, dass es da schon eine spirituelle Dimension gibt. Dass man also sagt, also durch Menschen, die mir begegnen und die eben, morgen haben wir Karfreitag, ja, also so Wege durchkreuzen, dass da auch der Wille Gottes zu einem spricht. Bloß, weil wir auch so kurz vor Ostern sind, habe ich gesagt, also der liebe Gott muss irgendwie mit dem Osterhase einen Vertrag haben, weil manchmal kann er seinen Willen so unheimlich gut verbergen, dass man lange suchen muss. Also ich begebe mich jetzt mal auf die Suche, was das für einen Sinn hat.
Du sprachst jetzt eben von Gehorsam. Warst du denn ungehorsam, Bernhard, oder?
Ich weiß nicht. Ich habe mich jedenfalls nicht so empfunden, aber ich gehe im Gehorsam nach Hamburg.
Aber dieser Gehorsam ist den Walberberger Bürgern und nicht nur den Walberbergern, sondern ich denke den vielen, vielen Bürgern hier im Vorgebirge, die dich liebgewonnen haben, einfach unverständlich. Du gehörtest mit zur Familie. Du wirst aus unserer Familie hier herausgerissen und wir wissen einfach nicht, warum? Warum tut man uns das an, nicht nur dir? Man tut es ja auch der Gemeinde an, den Menschen. Also es ist so ein großer Verlust und es ist so ein Unverständnis hier in den Ortschaften, dass sich die da oben, die dafür verantwortlich sind, überhaupt nicht im Klaren sind, welche Folgen das hat. Hier als für die Gläubigen.
Also das ist, glaube ich, auf beiden Seiten sehr, sehr schwer. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, aber es ist halt so, dass im Leben öfter mal unverständliche Dinge passieren. Vielleicht kann man es in ein paar Jahren mal verstehen, warum es dann so sein musste. Ich will im Moment auch glauben, dass es einen Sinn hat. Ich will es glauben. Sehen tue ich es im Moment noch nicht. Aber so viele Dinge in meinem Leben sind passiert, die ich so völlig für unsinnig erachtet habe. Und nachher hat sich, ach ja, da, deswegen. Das ist jetzt meine Hoffnung, die ich habe. Ne? Aber sonst würde ich eigentlich verzweifeln, weil Walberberg ist für mich wirklich eine Heimat geworden nach dem Tod meiner Mutter. Es ist wirklich so, dass ich hier wieder ein Zuhause gefunden habe und auch meine Freunde immer gesagt haben, Mensch, du redest immer, wenn du nach Walberberg fährst, sagst du immer, ich fahre nach Hause. Ne? Also, und das kann ich den Walberbergern und den Leuten aus dem Vorgebirge nur Danke sagen. Das mit den Fremden habe ich nie so empfunden, aber vielleicht liegt es auch manchmal ein bisschen daran, Naja, ich habe halt nicht im Kloster gesessen und gewartet, dass die Weiberberger kommen, sondern ich bin zu den Weiberbergern gegangen.
Und du wirst jetzt wahrscheinlich in Hamburg auch nicht darauf warten, dass die Leute auf dich zukommen. Du bist ja, was wir eigentlich gar nicht verstehen, komm, gar nicht so weit weg von der Reeperbahn. Da geht doch ein Mensch, der hier Karneval richtig toll mitgemacht hat, plötzlich Richtung Reeperbahn. Wie lässt sich das denn überhaupt vereinbaren?
Ach, weil ich mir vorgenommen habe, der erste Prinz von Hamburg zu werden.
Bevor du der erste Prinz von Hamburg wirst, lieber Bernhard, sprechen wir doch einen Tisch nochmal deinen Prinz hier in Weiberberg an. Wie kam es denn dazu? Was hast du hier erlebt, Bernhard? Wie kam der Schritt?
Das hatte eigentlich damit was zu tun, dass als der Dieter Krämer Prinz war, also 2 Jahre vor mir, hat der Konrad Schwarz einfach mal gefragt, wer würde denn im Karneval mitmachen? Und da ich schon zu DDR-Zeiten im Karneval mitgemacht habe, habe ich mich gemeldet. Ich habe gesagt, ich würde gerne Büttenrede reden oder sowas. Und er sagt, ja, nee, da meldest du den Prinz. Sag ich, jetzt ist aber gut. Lass erst mal ein bisschen Zeit drüber vergehen. Lass uns erst mal ein bisschen Zeit darüber verstreichen.
Und die Zeit, die haben wir jetzt nicht mehr.
Genau.
Ich denke schon, wir machen wieder eine kleine Pause mit Musik und danach sprechen wir weiter.
Bis zum bitteren Ende.
Tja, lieber Bernhard, wir haben es eben schon gehört, der Dieter Krämer hat dich also gefragt, ob du Prinz von Weiberberg werden möchtest. Und da hast du zuerst mal ganz blöde geguckt, auf Deutsch gesagt.
Ja, mit Sicherheit.
Aber dann kam der Karnevalsdienstag in Märten.
Ja, in der
Was
Schmiede.
Was ist denn da passiert?
In der Schmiede haben mir dann einige Leute gesagt, dass sie mich unterstützen und auch finanziell, weil es war eigentlich schon Frage der Ehre, dass ich das Kloster dafür nicht irgendwie geldmäßig belaste. Und das haben wir also tatsächlich geschafft.
Also sind auch keine Kollekten gelaufen, ja?
Nee. Hallo. Nein, also das war wirklich von vielen Spendern und Spenderinnen wurden wir sehr unterstützt im Dreigestirn. Also nicht nur ich, sondern Peter und Wilfried natürlich auch. Wir wurden ja auch von den gewissen Rolf Offer mit Kokosbällchen unterstützt, die mich ja sehr erfreut haben. Allerdings die Traumtänzer waren klasse. Also muss ich dir nochmal sagen.
Dankeschön, ja.
Und es war eine wunderschöne Zeit, vor allem die Freundschaften, die da entstanden sind. Und das ist das, wo ich sage, das kann mir kein Mensch nehmen, egal wer mich da irgendwohin versetzt hat. Und es wären keine Freundschaften, würden die nicht auch bis Hamburg reichen. Das muss ich so sagen. Und dass Weiberberg meine Heimat bleibt, ja, ich bin auch schon ganz viele Jahre aus dem Harz weg und empfinde das auch immer wieder, dass ich nach Hause fahre. Und ich glaube, wenn ich das eine oder andere Mal nach Weiberberg komme, ich fühle mich hier zu Hause und das wird auch mein Zuhause bleiben.
Ich meine, du hattest ja auch ganz tolle Erfahrungen hier bei uns im Studio Märten, auch als Mitarbeiter, Moderator und so weiter.
Da kam man ja auch dazu wie die Jungfrau zum Kind, unsere erste gemeinsame Sendung. Da saß man genauso wie hier heute.
Ja, und
auch das ernsthafte Thema Kloster.
Genau, so haben wir uns. Und so wuchsen die Sympathien, so wuchsen die Freundschaften.
Ja.
Und wir haben viele hier im Studio haben so angefangen, dass sie erst als Gast hier waren und dann plötzlich Spaß dran kriegen.
Ja, also kann ich mir nur wünschen, dass es weitergeht, also dass da ganz viele Leute herkommen. Einer sitzt ja heute Abend auch schon mal hier so dabei und hört mal zu. Da bin ich mal gespannt, wie das dann nächste Woche wird. Den werdet ihr ja dann vorstellen mit seiner Arbeit. Spannende Arbeit. Aber ich hoffe, dass das so weitergeht. Ihr seid ja auch eine super Truppe.
Hm? Das den für wohl.
Ja, nicht?
Jetzt noch ganz kurz, was kommt von Hamburg aus? Was machst du in Hamburg? Hast du schon irgendwas ins Auge gefasst?
Wie man im Fußball
so
sagt,
ja so
schauen wir mal. Ne?
Schauen wir mal.
Ich gehe mal los und guck mal, was da zu tun gibt. Mit Sicherheit nicht auf der großen Freiheit. Also da könnt ihr ganz sicher sein. Erstmal nicht, schauen wir mal. Aber also wenn man geht, schaut man ja auch zurück. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich möchte aber nicht weggehen, ohne mich auch auf diesem Wege mal zu bedanken bei meinen super Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht nur im Studio Märten, sondern auch in der Tagungsstätte, die ja auch einer sehr ungewissen Zukunft entgegengehen. Aber ich kann nur hoffen und beten, dass es für sie gut wird, in irgendeiner Form, wie auch immer. Aber es waren super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und bei einem super genialen Konvent und einem noch toppenden Prior, der mit seiner Weite und seiner Größe einem wirklich auch in Weiberberg sehr, sehr geprägt hat, weit und groß sein zu können. Also hängt ja auch immer ein bisschen was von den Oberen ab. Ne?
Ganz genau. Ist, ja. Vielleicht sind die doch noch einsichtig und schicken dich doch in absehbarer Zeit wieder zu uns. Also es würde das ganze Vorgebirge
also ich
würde
nicht böse,
aufatmen.
Ne?
Ich meine, selbst wenn er nicht mehr in Walberberg heimisch ist, kommt er ja bestimmt mal ins Vorgebirge zum Besuch und kann dann zumindest bei uns im Studio nochmal eine Gastmoderation machen oder mal berichten, was so auf der Reeperbahn läuft.
Ihr seid immer so auf Reeperbahn fixiert. Da gibt es auch noch
Alster. Zu Hamburg gehört halt die Reeperbahn.
Ja, also die Reeperbahn, die hört zu Hamburg, wie der Karneval zu Walberberg.
Ja, ja, aber muss ich sagen, da fand ich den Karneval attraktiver im Moment noch. Ne? Also wirklich, das war ja auch etwas, was man sich hat nie als Ossi oder so träumen lassen, mal hier Prinz zu sein. War eine wunderschöne Zeit. Und es wird ja auch einen Verabschiedungsgottesdienst geben am 9. April. Der sollte dann schon ein bisschen unter dem Motto stehen, strahlende Tage, weine nicht nur, dass sie vorüber, sondern lächle auch, dass sie gewesen sind.
Der ist also im Kloster Walberberg.
Ist im Kloster, 18.30 Uhr am 9. April. Deswegen, weil der Prior da noch auch noch mit dabei sein kann und es gibt sogar das eine oder andere Kölsch danach noch.
Und du kannst davon ausgehen, dass auch ein Großteil von Studio Märten mit dabei sein wird.
Wunderbar. Ja. Nein, also auch den Walberbergern möchte ich nochmal danken und den fidelen Brüller Falkenjägern, die ja seinerzeit diese legendären Schweigemarsch am 2. Februar da gemacht haben. Das war schon sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Ich werde nie vergessen, da war eine Journalistin, die sagte zu mir, darf ich Sie was fragen, wieso die ersten Fackeln kamen? Ich sagte, wenn Sie keine Antwort drauf erwarten, dann ja. Weil mir der Hals zugeschnürt war. Ich bin auch noch sehr traurig, aber wir haben heute Gründonnerstag und nach dem Karfreitag kommt halt Ostern und ich wäre ein schlechter Karnevalist und ein schlechter Christ, würde ich nicht daran denken, dass irgendwie auch mal wieder was Strahlendes kommt nach so viel Dunkelheit.
Es ist faszinierend, wie du das Ganze mit Fassung trägst. Ich weiß, dass du ziemlich nah am Wasser gebaut hast, aber du strahlst heute doch trotzdem so eine Fröhlichkeit aus. Und ich denke, die Tränen, die sparen wir uns für ganz zum Schluss auf.
Ja, 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 vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht können wir es uns irgendwie verkneifen. Denn das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich denke, wir sollten uns wirklich freuen, dass wir so eine schöne Zeit miteinander hatten. Das ist eigentlich fast wichtiger als das Weggehen.
Ja, genau, Bernhard. Wir und ich glaube, sämtliche Leute aus dem Vorgebirge lassen dich nur sehr, sehr ungern gehen. Und du hast dir hier im Vorgebirge wirklich ein kleines Denkmal gesetzt. Und man kann eigentlich nur dazu sagen, niemals geht man so ganz.